Es gibt eine Blume, die wurde im Jahr 2005 für sage und schreibe 160.000 Pfund versteigert. Frag mich genau, was dahinter steckt. Ich habe es nicht ganz verstanden. Das ist die Shenzhen Nongke Orchidee. Keine Ahnung, ich habe es mir angeschaut. Sieht aus wie eine Blume. Also ich weiß nicht, was diesen Preis so dermaßen in die Höhe getrieben hat, aber scheint was ganz Besonderes zu sein. Und wir stellen uns einfach mal vor, wir haben einen Samen dieser Blume. Was machen wir damit? Pflanzen ihn natürlich in die beste Erde ein, die wir kriegen können. Bauen einen Schutz darum, dass keine Schnecken, keine Viecher kommen, die die Pflanze irgendwie zerstören könnten. Wir sorgen dafür, dass genügend Licht und genügend Wasser zur Verfügung steht. Und das ist unser Beitrag zu dem Ganzen. Wir bemühen uns nach dem Wissen, was wir so aus der Natur kennen, was vielleicht andere aus der Natur heraus gelernt haben und niedergeschrieben haben. Diese Natur, die hat Gott gemacht. Daher können wir lernen, und Gott macht immer noch eins. Er sorgt dafür, dass die Pflanze wächst. Das ist Gottes Werk. Jesus spricht davon zum Beispiel in Markus 4 in einem Gleichnis. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch einen Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Der Same sprießt hervor und wächst, aber er selbst weiß nicht wie. Wir Menschen wissen nicht wie. Wir übernehmen für gewisse Dinge Verantwortung, wir leisten einen gewissen Beitrag, aber das Wachstum ist Gottes Sache. Und um diese beiden Aspekte geht es heute auch in unserem Text, der vor uns liegt. Wir werden ihn gleich lesen. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 und 23 bis 28. Gottes Werk und des Menschen Beitrag. Warum Vers 18 noch? Ich habe am Sonntag eine SMS bekommen von Sarah, dass Jörg darum gebeten hat, noch mal ein bisschen auf diesen Vers 18 einzugehen. Darum werden wir den heute ganz einfach noch mitbehandeln. Und wir lesen diesen Text, 1. Thessalonicher 5, kommen heute zum Abschluss, Vers 18 und weiter ab Vers 23. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Unser Jesus Christus, danke dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen, und ich möchte dich jetzt ganz speziell bitten, dass du uns hilfst, zu hören, zu verstehen, zu reden, dass du uns hilfst, das, was wir heute vielleicht neu lernen oder ja nochmal neu aufgefrischt bekommen in unserem Leben, auch wirklich umsetzen können, Herr, dass es nicht spurlos an uns vorübergeht, sondern dass wir nach deinem heiligen Willen fragen und er ihn wirklich in unserem Leben umsetzen möchten, Herr. Ich bitte dich, hilf du uns, nicht nur heute Morgen, sondern ganz besonders in unserem Alltag. Amen. Ich habe diesen Text unter das Thema gestellt, Gottes Werk und des Menschen Beitrag, mit den drei Punkten, Gottes Werk, völlig und vollständig, Verse 23 und 24, dann des Menschen Beitrag, hingegeben und gehorsam, Vers 18 und 25 bis 27, und ganz zum Schluss, den letzten Vers werden wir noch extra betrachten, eingeschlossen in Gottes Gnade. Der 1. Thessalonicher Brief und dein Leben. Das sind also die drei Punkte, die wir heute Morgen durchnehmen möchten, und wir starten direkt mit Vers 23 und Vers 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Gottes Werk völlig und vollständig. Also hier geht es um Gott, um den lebendigen Gott, um den Gott des Friedens, um sein Werk. Frieden mit Gott, der uns durch Jesus Christus erlöst hat. Der Gott des Friedens, der voller Frieden ist und der Frieden mit uns geschlossen hat. Der Menschen wirklich in eine Liebesbeziehung hineingerufen hat. Weg aus der Feindschaft, hinein in sein Friedensreich. Wir dürfen Frieden mit Gott haben, mit dem Gott des Friedens, bei dem vollkommener Frieden herrscht. Und dieser lebendige Gott des Friedens steht hier im Mittelpunkt. Nicht du oder ich, nicht ein Mensch steht im Mittelpunkt, sondern Gott. Um ihn geht es und um das, was er tut. Er ist der Handelnde. Und vielleicht könnt ihr euch ein bisschen noch an die letzten beiden Kapitel zurückerinnern, was wir dort alles gelesen haben. Da kamen immer wieder Dinge, zu denen wir aufgefordert wurden, sie zu tun. Ja, ich habe einfach mal so ein paar aufgeschrieben. Kapitel 4, Vers 1, dass wir Gott wohlgefällig wandeln. Kapitel 4, Vers 3, dass wir nach Gottes Willen in Heiligung leben. Kapitel 4, Vers 10, dass wir die Geschwister in der Gemeinde lieben. Das 4, Vers 12, dass wir anständig gegenüber der Welt wandeln. In Kapitel 5 haben wir einiges gelesen, ab Vers 13, Frieden untereinander halten. Vers 14, die Unordentlichen zurechtweisen, nicht Böses mit Bösen vergelten. Vers 15, alle Zeit freuen, unablässig beten und so weiter. Und die Liste, die wäre noch länger, wenn man sich das alles mal aufschreibt, ich habe das mal gemacht, dann sieht man, wie viel das eigentlich ist, nur aus diesen beiden Kapiteln, nur aus diesem einen Brief. Und da kam direkt die Frage bei mir auf, alter Schwede, wie soll ich das denn alles machen? Ja, so eine ganze Liste vor mir, zu die Gott mich durch Paulus hier auffordert, wie soll ich das umsetzen? Wie kann ich mit meinem ganzen Leben so heilig leben? Wie kann ich Gottes heiligen Willen in diesen Punkten allen alles erfüllen? Wie kann ich meinem Ziel näher kommen in diesen Punkten, indem ich Gott gehorsam bin, dass ich meinem Herrn ähnlicher werde? Wie kann ich so heilig leben? Und die Antwort gibt uns Paulus. Er sagt, es ist Gottes Werk, der euch heiligt. Er heilige euch völlig, völlig. Gott heiligt völlig, ich glaube Luther übersetzt, durch und durch. Gott ist der Handelnde, der durch und durch vollkommen macht. Der uns von Sünde fernhält. Der uns in unserem ganzen Leben heiligen kann. Nicht nur in einigen Bereichen, nicht nur oberflächlich, sondern durch und durch. Ja, wenn wir diese Liste haben, dann zeigt uns das gleichzeitig, dass wir eine echte Verantwortung haben. Dass wir einen Beitrag haben. Nicht umsonst stehen diese ganzen Dinge da. Nicht umsonst werden wir dazu aufgefordert. Aber wir sollen uns fragen, möchte ich in meinem Leben genau das, dass ich in all diesen Dingen gehorsam bin, nicht aus mir heraus, sondern dass Gott mich verändert. Durch und durch. In all diesen Bereichen, in allen Bereichen meines Lebens. In allen Bereichen, was die Arbeit betrifft, dort draußen. Was meine Familie betrifft. Was die Mitarbeit im Reich Gottes betrifft. Was meine Prioritätensetzung betrifft. Was meine Gesundheit betrifft. Was mein Geld betrifft. Möchte ich da nach Gottes heiligen Willen leben? Er möchte uns durch und durch heiligen. Er möchte uns durch und durch so verändern, dass wir nach seinem Willen genauso leben können. Bin ich bereit, mich diesem Herrn hinzugeben und ihm gehorsam zu sein? Wir sollen unser Bestmögliches geben. Diese Verse ab Kapitel 4 eigentlich, die rufen uns ja auf, Dinge zu tun, so zu wandeln. Alles dran zu setzen, was von uns aus geht. Dass wir bestmöglich vertrauen, nach vorne blicken, unablässig beten und so weiter. Aber niemals können wir das aus unserer eigenen Anstrengung heraus tun. Niemals können wir das mit unserer eigenen Kraft tun. Sondern es ist Gott, es ist Gottes Werk, es ist Gott, der durch seinen Geist an uns wirkt. Es ist Gottes Kraft, die in uns wirkt. Sein Geist, der uns befähigt, von Sünde Abstand zu nehmen und Stück für Stück in das Bild unseres Herrn Jesus Christus verwandelt zu werden. Gott wirkt und vollbringt. Durch seinen Geist, durch sein Wort werden wir verändert. Unsere Gesinnung, Römer 12, Vers 2, wird verändert. Philipper 2, Vers 13, dort lesen wir, dass der wirkt, Gott, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen, so wie es ihm wohl gefällt. Durch und durch Heiligen, seinem heiligen Willen angepasst. Jörg hat es vorhin gesagt, letzte Woche ging es schon daraus hervor. Indem wir eine Liebesbeziehung zu unserem Herrn haben, indem wir mit ihm reden, indem wir auf sein Wort hören, indem wir Abstand zur Sünde nehmen, indem wir dem Geist in unserem Leben mehr Raum geben, dadurch, dass er uns völlig packen kann, dass er uns von innen heraus durch und durch ändern kann, völlig heiligen kann. Was bedeutet es, dass wir durch und durch geheiligt werden? Der Geist verändert uns immer mehr in das Bild Christi. Wir hatten letzte Woche, daran dürfen wir, müssen wir eigentlich auch dabei denken, gehört, dass wir den Geist betrüben können, dämpfen können. Also es gilt aufzupassen, dass wir durch Sünde in unserem Leben den Geist dämpfen, dass er nicht so in uns wirken kann. Aber der Geist lebt in jedem Gläubigen und er wirkt. Er möchte uns durch und durch verändern. Der heilige Gott möchte uns durch und durch heiligen. Und wenn er zum Herr über unser Leben geworden ist, dann lasst uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Lasst uns dem Geist in jedem unser Leben allen Raum geben. In jeglicher Situation, ohne Kompromisse, ohne Grauzonen. Wie ist das zu verstehen? Ich habe eine kleine Geschichte, ich glaube, ich hatte sie schon mal erzählt, aber sie passt einfach wunderbar. Es war während des Zweiten Weltkrieges, gab es in Amerika, in Alaska immer wieder Flugübungen. Und in Alaska ist es so, dass dort sehr schnell sehr heftiger Nebel aufkommen kann. Also da sieht man dann einfach gar nichts mehr. Und irgendwann waren dann, nicht während des Krieges, sondern zu Übungszwecken, Flugzeuge wieder in der Luft. Und dann kam dieser Nebel. Die Landebahn war nicht mehr wiederzufinden, sie war nicht mehr zu sehen. Die Funksprüche bombardierten den Tower und wir können nichts mehr sehen, wir wissen nicht wohin. Der Tower konnte nichts machen, er konnte nur sagen, ja, fliegt so lange, lasst uns hoffen, dass der Nebel weggeht. Irgendwann meldeten die Flugzeuge, Tank ist leer. Und sie meldeten dem Tower, dass sie nicht mehr weiter wissen, sie kommen runter, versuchen irgendwie zu landen und sagten goodbye. Und an so einem Tag sind viele, viele Flugzeuge und viele, viele Menschenleben verloren gegangen. Und daraufhin hat die Navy ein System entwickelt, das nennt sich Ground Controlled Approach, also bodengesteuerter Anflug. Und da war es so, dass vom Boden aus der Tower dann gesagt hat, in so einem Fall, dass der Pilot so eine 8 fliegen sollte. Und irgendwann hat der Tower dann gemeldet, Hände weg vom Steuerknüppel. Von einem Computer am Boden aus wurden dann Geschwindigkeit, Flughöhe, Einflugwinkel errechnet und das Flugzeug runtergeholt. Und daraufhin gab es in Oakland, also an diesem Airport, nur einen einzigen Zwischenfall. Was glaubt ihr, was passiert ist? Der Pilot, der die Maschine geflogen ist, wollte seine Hände nicht vom Steuerknüppel lassen. Gott handelt Er macht es möglich. Es ist Gottes Werk. Aber wir Menschen sind nicht gleichzeitig einfach nur eine Marionette in seinem großen Plan. Wir tragen eine echte Verantwortung in unserer Hingabe, in unserem Gehorsam gegenüber Gott. Dass wir ihm den Steuerknüppel geben. Dass wir ihn aus unserer Hand geben und unser Leben seinem heiligen Willen unterstellen. Es geht ums Ganze, es geht um das Durch und Durch, nicht nur oberflächlich, nicht nur einige Themen, sondern ganz. Da hilft kein neuer Anstrich in unserem Leben, es muss in allen Bereichen von innen heraus durch und durch geschehen. Ich wünsche mir, dass wir diese Herausforderung alle annehmen, dass wir wirklich darum ringen, dass Veränderung in unserem Leben geschieht. Dass wir Gott darum bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist uns durch und durch verändert. Dass wir bereit sind, seinen Willen, seinen guten und heiligen Willen zu akzeptieren. Und dass wir immer mehr geheiligt werden, durch und durch. Gottes Werk, es ist völlig. Und Gottes Werk, damit kommen wir einen Schritt weiter zum zweiten Teil des Verses, wird als vollständig beschrieben. Vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Geist, Seele, Leib. Leib, der materielle Mensch. Seele als Sitz der Persönlichkeit. Geist als Sitz der Verbindung mit Gott. Und doch ist es interessant zu sehen, dass gerade Seele und Geist in der Bibel alleine stehen können. Als immaterieller Mensch. Ich habe einfach ein paar Verse euch da hingeschrieben, wo das ein Stück weit raus hervorgeht. Aber diese Frage, die können wir jetzt hier nicht beantworten. Ich habe das einfach mal so hingeschrieben, einfach ein paar Verse euch an die Hand gegeben. Darüber kann man gerne mal wann anders reden. Schauen wir lieber auf den Zusammenhang und was das hier eigentlich ausdrückt, wenn Paulus das so schreibt. Diese Dreieinheit. Das volle Menschenwesen, der ganze Mensch, das ganze Wesen des Menschen möge untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Bei Gott gibt es keine halben Sachen, bei ihm ist es vollständig. Er müht sich um seine Kinder, er schließt sie fest in seine Hände ein, er bewahrt sie, er bewacht sie. Und er wird dich, und er wird mich in Untadeligkeit bewahren bei seiner Ankunft, hinein in seine Herrlichkeit. Wenn man einen ähnlichen Vers schon mal in Kapitel 3, Vers 13 gab, das habe ich jetzt nicht hier stehen, könnt ihr euch auch noch notieren. 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Geist, Seele, Leib drückt das ganze Wesen des Menschen aus. Und bei der Entrückung, dann, wenn unser Herr wiederkommt, dann, wenn er uns nach Hause holt, dann, und es für uns heißt, hinein in die ewige Herrlichkeit, wird er uns untadelig bewahren. Wir brauchen keine Sorge haben vor einem Gericht, was uns irgendwie verdammen sollte. Wir stehen vor Gott als untadelig. Und so dürfen wir jetzt schon den Blick wieder einmal nach vorne richten, auf diesen großartigen Tag. Keiner weiß wann und wo, außer Gott allein. Aber wir dürfen uns jetzt freuen und uns wirklich davon ernähren lassen, unsere Hoffnung wirklich daraufhin ausrichten. Es wird einmal sein, unser Herr kommt und er wird uns untadelig bewahren. Und das bleibt nicht einfach nur hier so stehen, einfach so, sondern Paulus schließt noch etwas hinterher. Und das ist der Vers 24. Er sagt, treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Wer beruft uns? Wer ist treu? Wozu sind wir berufen? Es ist Gott, der beruft. Gott ist der, der dich zum ewigen Leben, zum Heil beruft. Römer 1, Römer 8, 1. Thessalonicher 2 haben wir es gelesen, im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Der dich hinein in die Gemeinschaft mit Jesus Christus stellt. Der dich zu seinem Reich beruft. Gott beruft. Es geht immer noch ganz zentral hier um den lebendigen Gott, der, wie er geschrieben steht, treu ist. Gott ist treu. Ich habe euch zwei Stellen noch dorthin geschrieben, aus dem Timotheus und aus dem Thessalonicher Brief. Er ist zuverlässig. Seine Zusagen gelten. Seine Verheißungen treffen ein. Darauf kannst du dich verlassen. Auf mich kannst du dich nicht verlassen. Meine Versprechen, meine Zusagen werden unter gewissen Umständen gebrochen. Aber auf Gott, da kannst du dich drauf verlassen. Immer. Und ich darf dir, liebes Gotteskind, mitgeben, was im Vers 23 steht, wird eintreffen. Wird geschehen, weil Gott treu ist. Weil Gott zuverlässig ist. Weil er es versprochen hat. Er wird dich im Blick auf die Wiederkunft Christi vollständig, untadelig bewahren. Und so wie er den Christenmenschen durch und durch heiligen möchte, ihn untadelig bewahren möchte, wenn Jesus wiederkommt und in die Herrlichkeit hineinführen möchte, so werden wir dort stehen. Ohne Schuld, ohne Todesgericht, vor dem lebendigen Gott als untadelig. Und er, was er noch versprochen hat, Philipper 1, Vers 6 und den Römer, er bringt es zum Ende. Er wird das gute Werk, was er in uns jetzt hier begonnen hat, zu Ende führen. In jedem Gotteskind hat er ein Werk begonnen und er wird es zu Ende führen. Und das dürfen wir im Glauben wissen. Darauf dürfen wir vertrauen. Und wir wissen es, weil wir es auch erlebt haben, und wir wissen es, weil in der Bibel viele, viele Beispiele dafür sind, wie Gott seine Verheißung wahr werden lässt. Wenn wir alleine Abraham sehen, der die Verheißung bekommen hat, dass sein Volk groß werden wird, und er hat nicht mal einen einzigen Nachfolger gehabt, wie soll das geschehen? Gott steht zu seinen Verheißungen, er macht es auf wundervolle Art und Weise, dass er doch noch seinen Sohn Isaak sieht, aus dem ein großes Volk entstanden ist. Gott ist treu. Und er wird treu bleiben, dir gegenüber, immer. Und so dürfen wir voller Hoffnung nach vorne blicken. Unseren Herrn Jesus Christus, wenn er wiederkommt, uns nach Hause holen wird, er wird uns untadelig, vollkommen, völlig bewahren. Tag ein, Tag aus, heißt es für uns, mit Hingabe zu leben. Lasst uns auf diesen Herrn ausrichten, allein auf diesen Herrn Jesus blicken, bis er uns nach Hause holt. Es ist Gottes Werk, völlig und vollständig. Und nun kommen wir zu dem anderen Aspekt, von einer anderen Sichtweise kann man auch sagen, des Menschenbeitrag. Was ist unsere Verantwortung? Was konkret ist der Wille Gottes für unser Leben, dass wir darum kämpfen, dass wir darum ringen, danach zu leben? Ja, für die nächsten drei Verse, die wir gelesen haben, klingt das vielleicht etwas seltsam, diese Überschrift, aber wir hatten ja auch noch Vers 18, da müssen wir auch dran denken. Und somit kommen wir zum nächsten Punkt. Zweitens, des Menschenbeitrag. Hingegeben und gehorsam. Ich habe es vorhin immer schon wieder erwähnt. Hingegeben und gehorsam. Gottes offenbarter, niedergeschriebener Wille kommt zum Ausdruck. Und dem sollen wir Gehorsam leisten. Und ein Aspekt ist dabei, Danke sagen in allem. Ja, Vers 18, sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und hier geht es mehr als nur einfach mal Danke sagen gegenüber unseren Mitmenschen. Hier geht es um eine grundsätzliche Haltung Gott gegenüber. Dass wir ihn in unserem Gebeten in allen Dingen, ich glaube Luther übersetzt so, Elberfelder sagt, in allem Danke sagen. Wir haben in Vers 17 gelesen, betet unablässig. Und Vers 18 sagt, in allem Dank. Warum sollen wir dankbar sein? Warum sollen wir Danke sagen? Eine Antwort ist, wir sind keine Ungläubigen. Undankbarkeit ist Charakter, ist Wesen der Ungläubigen. Da sagt die Bibel knallhart. Sie waren nicht dankbar für das, was Gott getan hat. Und ihr Wesen ist undankbar. Aber die ganz einfache Antwort für Kinder des Lichts ist, was in Vers 18 genau steht, das ist der Wille Gottes. Darum sollen wir den Dank Gott gegenüber im Gebet aussprechen, in allen Dingen. Und dabei kommt zwangsweise die Frage auf, wie soll das gehen? In allem. In allen Dingen. Ja, ich denke, das ist zweifelsohne mit eine der größten Herausforderungen. Alles, was uns passiert, mit Dank reagieren. Ja, wir dürfen all das Gute, was Gott uns gibt, annimmt. Hiob sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Gott gibt in seiner Souveränität, aber was ist, wenn wir in unserem Leben nicht so gute Dinge erleben? Wir müssen uns vielleicht auch fragen, gibt es überhaupt nicht gute Dinge? Ja, diese Frage, was ich damit fragen möchte, ist, wenn wir doch einen allmächtigen Gott haben, den Jakobusbrief studiert haben und wissen, dass alles Gute und Vollkommene ja von Gott für seine Kinder kommt, dürfen wir dann so eine Frage überhaupt stellen? Gibt es da für seine Kinder etwas, was nicht gut ist? Ich hoffe, ihr könnt mir folgen in diesem Gedankengang. Ich würde sagen, menschlich ja. Wenn wir zum Beispiel diese Kurve betrachten, gibt es menschlich gesehen Täler. Aus Gottes Sicht, für seine Kinder gibt es aber nur Gutes. Und ja, uns widerfahren Dinge, die wir nicht verstehen können, wo wir wirklich schwach werden, wo wir kaputt sind dran, wo wir wirklich durch Täler gehen, wo wir Leid erfahren. Aber sollten wir nicht auch das von Gott annehmen und dafür danken? Es war nicht unbedingt leidensvoll, aber als wir Anfang des Jahres in Berlin waren, wurden uns ja, das wisst ihr, die Gepäckstücke geklaut. Ja, ich hatte auf einmal kein Laptop mehr, meine ganzen Studienunterlagen waren weg, die ganzen Klamotten von den beiden waren weg, es war ja zum Glück der letzte Tag, brauchte dann nichts mehr. Aber in diesem Moment, gestärkt durch diese ganze Woche, wo wir uns allein mit dem Wort Gottes beschäftigen durften, waren wir dankbar dafür, dass der Dieb uns 4 Bibeln geklaut hat. Ja, Dinge geschehen, wo wir vielleicht erstmal erdrückt sind, wo wir geschockt sind. Aber unser Herr kann das zum Guten verwenden. Und wir durften dankbar sein und wir durften unseren Raub der Güter mit Freuden aufnehmen. Gott bewirkt keine Sünde, Gott verführt nicht zum Bösen. Aber er steht in gewisser Weise dahinter. Er sieht einen Grund, er sieht ein Ziel. Alle Dinge. Auch schlechte Dinge, die wir als schlecht empfinden. Ja, vielleicht verstehen wir das ein bisschen mehr, wenn wir daran denken, wer das eigentlich geschrieben hat. Das war kein König, dem es gut ging, der keine Feinde hatte, der alles hatte, der einfach nur dankbar für sein Leben sein konnte, wenn er vielleicht gläubig war. Das hat kein König geschrieben, der alles hatte, das hat Paulus geschrieben. Das ist einfach mal Fallbeispiel, Test Paulus genannt. Wenn wir mal 1. Thessalonicher 2 nun gemeinsam aufschlagen und dort lesen, wie es Paulus eigentlich erging, als er nach Thessalonich kam oder kurz davor, müssen wir uns fragen, wie das eigentlich geschehen kann, in allem Dank sagen. 1. Thessalonicher 2, Vers 2. Sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes, zu euch zu reden unter viel Kampf. Also Philippi war ein Ort der Qual, ein Ort des Leides für Paulus, für sein Missionsteam. Und wenn wir nun die zweite Stelle, Apostelgeschichte 16, aufschlagen, dann lesen wir, was in Philippi geschehen ist. Ja, Apostelgeschichte 17 war das, wo es um Thessalonich ging. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Wie hat Paulus reagiert, als sie in Philippi waren? Sie waren im Gefängnis Und Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas, Lob sangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Also sie litten. Sie wurden, Vers 24, in einem Block befestigt. Sie waren im Inneren des Gefängnisses, eigentlich ohne Möglichkeit herauszukommen. Sie wurden misshandelt, schreibt Paulus den Thessalonichern, und sie lobsangen Gott. Sie brachten ihm Dankes- und Lobeslieder dar. Das war menschlich betrachtet keine tolle Situation für sie, keine Frage. Aber Gott hat eine andere Sicht darauf. Wenn wir das weiterlesen würden, ab Vers 26 geschieht ein Wunder, danach bekehrt sich der Kerkermeister und sein ganzes Haus. Gott verfolgt einen Plan damit, auch wenn wir den nicht sehen, auch wenn wir den nicht verstehen. Aber das Leid des Paulus zeigt es uns. Er ging durch und vertraute völlig seinem Herrn. Er brachte ihm Lob und Dank dar in dieser Situation. Das Gute wird von Gott dargereicht. Das Schlechte wird von Gott durchgelassen, dass es an uns herankommt. Wie auch bei Hiob in seinem Leiden, wie bei Paulus im Gefängnis. Das große Ganze, das zählt. Die einzelnen Ereignisse in unserem Leben, die können uns vielleicht ein Stück weit aus unserem Weg, aus unserer Bahn werfen. Aber es ist das große und Ganze, was zählt. Was oben drüber steht. Wo unser Herr uns eine ganz andere Sicht gegeben hat für unser Leben. Wir sollen dem Herrn hingeben und ihm gehorsam sein. Unserem Beitrag. Wir sollen dankbar sein in allen Dingen. Für die für uns vielleicht schon selbstverständlichen Dinge wie Nahrung, wie Kleidung, wie ein Dach über den Kopf. Für andere Dinge, die wir hier in Deutschland haben. Wirtschaftlicher Luxus gegenüber 85-95% der Weltbevölkerung. Muss man sich einfach mal vor Augen führen. Für unsere Regierung, die uns eigentlich in Ruhe lässt, die uns hier schützt. Aber lasst uns eben auch Gott Dank entgegenbringen in Situationen, wo wir vielleicht anders fühlen. Wo wir vielleicht leiden. Aber selbst das Leiden, sagt Philipper 1, Vers 29, dahingeschrieben auch, ist ein Geschenk Gottes. Also lasst uns nicht nur dafür dankbar sein, sondern auch dafür. Unser Herr Jesus, der für uns selber das Leiden auf sich genommen hat, für ihn war das menschlich betrachtet absolut nicht toll. Aber er ist den Weg gegangen bis zum Ende. Für jeden Einzelnen von uns. Bis zum Tode. Er hat uns teuer erkauft durch sein Leben. Ich wünsche mir, dass wir diese Herausforderung annehmen, indem wir Gott ganz vertrauen, ihm hingeben, denn er sieht das Große und Ganze. Wir sind nur die kleinen Frösche unten am Teich. Wir sehen ein bisschen Wasser, wir sehen ein paar Pflanzen, ein paar andere Frösche, aber er ist oben drüber. Er fliegt oben drüber. Er sieht alles. Er weiß alles. Er handelt nach seiner Liebe, nach seiner Weisheit, nach seiner Macht. Er liebt dich, darum will er nur das Beste für dich. Er ist so weise, darum weiß er, was das Beste für dich ist. Er allein hat die Macht, es zu tun. Er ist treu. Indem wir ganz auf Jesus blicken. Auch an diesen schlechten Tagen. Ja, wir singen dieses Lied ja manchmal, auch wenn du es nicht fühlen kannst, auch wenn du es nicht glauben kannst, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Das dürfen wir wissen. Das hat alles verändert. Ich bin ein Kind Gottes. Jesus ist für immer bei mir. Gott hingegeben und gehorsam sein. Des Menschen Beitrag. Ausgedrückt eben darin, dass wir seinem Willen gehorsam sind, dass wir ihm dankbar sind in allen Dingen. Ausgedrückt darin, dass wir uns freuen alle Zeit und dass wir ohne Unterlass beten. Diese drei Dinge gehören, Vers 16 bis 18 zusammen. Und wenn wir nun weiterlesen, dann in Kapitel 5, Vers 25, finden wir eigentlich so den Abschluss des Briefes. Brüder, betet für uns. Ja, die Ermahnungen nehmen langsam ihr Ende. Wir finden dieses Staccato, dieses Abgehackte hier. Brüder, betet für uns. grüßt euch und so weiter. Ein letztes Mal spricht er sie an hier mit Brüder, meine Geschwister, meine treuen Diener. Er bittet darum, dass die Gemeinde für die Missionare betet. Wir haben vorher gesehen, dass sie sich verbunden wissen über ihren Herrn. Und wenn sie wissen, dass für sie gebetet wird, stärkt sie das. Ein gegenseitiges Gebet, wie es aus diesen Stellen auch hervorgeht. Ja, das Missionsteam betet für die Gemeinden, für die Gemeinde in Thessaloniki. Sie vertrauen darauf, dass Gott eingreift, dass er hört. Sie bringen ihm Dank entgegen und sie brauchen auch Gebetsunterstützung. Genau wie wir alle hier. Deswegen meine Ermutigung, meine Aufforderung für uns alle, lasst uns füreinander immer mehr beten. Lasst uns füreinander einstehen im Gebet. Wir brauchen das alle. Wir brauchen das alle, dass wir vor Gott treten, ihn anflehen, dankbar sind, ihn bitten. Unser Beitrag. So klar und so verständlich ist diese erste kurze Bitte. So seltsam hört sich vielleicht diese zweite Bitte an. Vers 26. Grüßt alle Brüder mit heiligen Kuss. Es ist einfach betrachtet eine kulturelle Sache des ersten Jahrhunderts. Es kommt immer wieder in den Gemeinden vor. Ich habe euch die Stellen mal aufgeschrieben. Bei uns ist es nicht so. Bei uns ist es, ich sag mal, ähnlich, wenn wir uns die Hand zum Gruß reichen, wenn wir uns umarmen zum Gruß. Aber was steckt eigentlich hinter dieser Bitte? Warum schreibt Paulus das? Der heilige Kuss als Zeichen der geschwisterlichen Gemeinschaft, als Ausdruck auch der Anerkennung gegenüber. Ein Gruß, der Zusammenhalt ausdrückt. Wir sind alle Geschwister. Lasst uns grüßen, lasst uns keinen aufsparen, lasst uns alle Hallo sagen. So gab es und gibt es bis heute keinen Stand in der Gemeinde, die zum Beispiel einen Präsidenten über einen Sklaven erhebt. Alle sind gleich, alle sind Geschwister, nur einer ist Herr. Darum gilt es nicht, dass wir sagen, ja, den vielleicht nicht oder den nicht. Nein, wir sollen uns alle grüßen. Wir sollen alle uns wirklich anerkennen, respektieren und diese geschwisterliche Gemeinschaft wirklich ausdrücken. Das gehört auch zu unserem Beitrag. Paulus ruft in dieser Form dazu auf. Und etwas Ähnliches verbirgt sich hinter Vers 27. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern gelesen wird. Also ein eindringlicher Schwur hier vor dem Herrn der Gemeinde. Jeder, ja, da gibt es nicht wieder eine Ausnahme, jeder sollte erfahren, was in diesem Brief steht. Jeder sollte wissen, was Paulus der Gemeinde zu schreiben hat, was Gott der Gemeinde zu sagen hat. Deswegen habe ich es ein Stück anders genannt, auf Gottes Wort hören. Jeder sollte das Gottes Wort hören. Keiner darf ausgelassen werden. Das Geschriebene betrifft jeden Christen. Und so pauschal, wie Paulus das hier schreibt, so dürfen wir das auch für uns annehmen. Darum studieren wir diese Briefe, diesen Brief. Darum lesen wir ihn, darum legen wir ihn aus, darum fragen wir uns, was hat dieser Thessalonicher Brief eigentlich mit meinem Leben zu tun? Gott wird völlig heiligen und vollkommen bewahren. Das ist sein Werk. Doch auch wir stehen in der Verantwortung, ihm gehorsam zu sein und uns ihm hinzugeben. Das bedeutet, dass wir uns seinem Wort hingeben, dass wir davon erfüllt sind, dass wir es studieren, in uns aufsaugen, davon zehren. Jeder von uns. So lasst uns das Gehörte aufnehmen und unseren Beitrag leisten auf dem Weg in die Ewigkeit. Und damit kommen wir zum Schluss, zum letzten Vers, wo eine Sache heraussticht. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Eingeschlossen in Gottes Gnade, der Thessalonicher Brief und dein Leben. Allein wenn wir schon betrachten, was die letzten Worte des Paulus sind und wir uns mal fragen, was wir eigentlich immer so schreiben, da steht nichts von lebe wohl oder hey, hau rein, alles gut, bis bald. Da steht nichts von diesen standardgemäßen freundlichen Grüßen oder sonst irgendwas. Nein, es geht um viel mehr. Wir finden hier den Segenswunsch, den vollen Segenswunsch des Missionars für diese Gemeinde. Dass Gott ihnen die Gnade des Herrn Jesus Christus zuteil werden lässt. Dass sie mit ihnen ist. Der Brief endet mit dem Wunsch des Herrn Jesus Christus. Und der Brief beginnt damit. Wenn wir nochmal 1. Thessalonicher 1, Vers 1 aufschlagen, sehen wir, dass er genau damit beginnt, womit er auch endet. Eingerahmt, eingeschlossen in Gottes Gnade. 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Paulus, Silvanus und Timotheus der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Gnade euch und Friede. Immer wieder geht es um dieses Zentrum, den Herrn Jesus Christus und seiner überflutenden Gnade. Das Zentrum des Evangeliums und seiner Botschaft. Die Gnadenrettung durch den Herrn Jesus Christus und die Gnade, die uns Tag ein, Tag aus begleitet. Die Gnade, durch die wir leben. Die Gnade, die sich in so vielerlei Weise ausdrückt, wie wir es in dem Brief auch gesehen haben. Ich habe es mal unter diesem Aspekt einfach nochmal durchgelesen und mir viele, viele Punkte rausgeschrieben. Ich möchte das mit euch teilen. Lehnt euch nochmal zurück für 2, 3 Minuten. Ich lese euch das einfach vor. Wenn ihr mitkommt, lest ruhig mit. Die Gnade im Thessalonicher Brief. Das ist Gnade, die dir zuteil wurde. 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Deine Auserwählung. Das ist Gnade, die dir zuteil wurde. Das Evangelium erging mit Kraft und dem Heiligen Geist. Vers 5. Das ist Gnade, die dir zuteil wurde. Bekehrung weg von allem Bösen hin zu Gott. Das ist Gnade, die dir zuteil wurde, dass das geschehen durfte. Jesus, der auferweckt wurde und der Retter vom kommenden Zorn. Kapitel 1, Vers 10. Das ist Gnade, die dir zuteil wurde. Wir stehen, wenn wir gläubig sind, nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Ebenfalls Vers 10, das Wissen darum, dass wir das wissen dürfen, dass wir es schriftlich haben, dass Jesus wiederkommt. Das ist Gnade, dass wir das wissen dürfen und davon zehren dürfen. Gnade, die dir zuteil wurde. Wir haben die Gemeinde, die Geschwister voller Liebe, die, Kapitel 2, Vers 8, Anteil am eigenen Leben geben. Gnade, die uns zuteil geworden ist. Wir erleben Mahnung, wir erleben Trost, um weiter auf diesem guten Weg, den Gott für uns bereitet hat, zu wandeln. Gnade, die uns zuteil geworden ist. 2 Vers 13. Das Wort Gottes wirkt im Glaubenden. Es ist kein totes Wort, es ist lebendiges Wort Gottes, Worte des lebendigen Gottes. 2 Vers 13. Du hast es erlebt, du erlebst es. Das ist Gnade, die dir zuteil wird. Die weltweite Gemeinde ist durch den Herrn miteinander verbunden. Das ist Gnade, die wir erleben dürfen. Gnade, die uns zuteil geworden ist. 3, Vers 12. Es gibt ganz sicher Menschen, die für dich beten. Das ist Gnade, die dir zuteil wird. 4, Vers 3. Du weißt, weil du schriftlich hast, um den Willen Gottes, die Heiligung. Du weißt, wie du leben sollst in Heiligung. Dieses Wissen, dass wir wissen, wie wir ja vor Gott wirklich ein gutes Leben führen dürfen, vor dem lebendigen, heiligen Gott, das ist Gnade, die dir zuteil wurde. 4, Vers 17. Jesus wird die Gemeinde nach Hause holen. Jeder, der glaubt, wird nach Hause geholt. Das ist Gnade, die dir zuteil werden wird. Durch Christus bist du Sohn des Lichts, Sohn des Tages, Kapitel 5, Vers 5. Gnade, die dir zuteil wurde, du lebst nicht mehr in der Finsternis, sondern du wurdest versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, in das Reich des Lichtes. Gnade, die dir zuteil wurde. Gott hat dich, Kapitel 5, Vers 9, dazu bestimmt, ein Kind Gottes zu sein, zum Erlangen des Heils bestimmt, wenn du an ihn glaubst. Das ist Gnade, die dir zuteil wurde. Gott hat Menschen berufen, vorzustehen, zurechtzuweisen, zu helfen. Gnade, die dir zuteil wurde. Gott hat dir die schriftliche Anweisung für das tägliche Leben gegeben. Kapitel 5, Vers 12 bis ja fast zum Schluss. Ganz viele Anweisungen für unser tägliches Leben. Das Testament Gottes, wie Jörg es gesagt hat. Der Wille, letzt aufgeschriebene Wille Gottes. Gnade, die dir zuteil wurde. Gott selbst vollbringt dieses gute Werk, dich durch und durch zu heiligen, dich untadelig zu bewahren bei seiner Ankunft. Das ist Gnade, die dir zuteil wurde. Vers 24. Gott ist treu. Er ist der, der alleine vollkommen treu ist. Das dürfen wir in unserem Leben sehen. Das ist Gnade, die dir zuteil wurde. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.